Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen, die sehr bekannt ist, aus dem 1. Petrus 5, Vers 7. Folgende, da erklärt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt hier, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widerstehet fest im Glauben. Die Bibel erklärt dann ganz einfach und sagt, es geht alle Gläubigen so. Und da sieht man, dass das kein Spiel ist, sondern der Teufel will uns nicht nur behindern oder stören, wie das manchmal gesagt wird, sondern er will uns verschlingen. Und das ist ein Kampf. Und wenn manche Gläubige, die vielleicht im Lauf der Jahre zermürbt werden, wenn sie dann letztlich sehen, was das für ein Kampf ist, oder vielleicht sogar durch die Verführungen des Teufels zu falschen Mitteln greifen, dann kommt das, was man Resignation nennt. Dann fangen die Gläubiger oft an, innerlich zurückzugehen und sind dann, sagen wir mal, frustriert, sind vielleicht enttäuscht und gehen geistlich nicht mehr vorwärts. Und im Hebräer 4,1 sagt Schreiber vom Hebräerbrief, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Er bezieht es natürlich hier zuerst einmal auf das Gottesvolk Israel, aber es bezieht sich genauso auf die neutestamentliche Gläubige, weil er sagt ganz klar, wir müssen ganzen Eifer aufwenden, um in diese Ruhe einzugehen. Diese Ruhe bedeutet ohne Resignation, ohne Enttäuschung, geistlich vorwärts. Der Teufel wird natürlich alles tun, dass das nicht passiert. In 2. Petrus 1, Vers 3, da sagt die Bibel, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Das heißt, wir haben alles. Wir können alles letztendlich geistlich bewältigen. Wir haben den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Wir haben die göttliche Verheißungen, die laut 2. Korinther 1, 19 und Folgevers vom Herr Jesus bezahlt sind. Das ist alles da. Ja, jetzt kommt halt die Frage, was soll ich tun, geistlich? Was ist richtig, wenn man die vielen Richtungen sieht, die vielen Denominationen? Jeder legt den Wert irgendwo auf einen besonderen Akzent und sagt, das ist wichtig, jenes ist wichtig. Und jeder ist völlig überzeugt. Das ist klar. Jeder behauptet, ich habe allein die Wahrheit. So geht es. Und wenn du nicht das denkst wie ich, kannst du nicht wiedergeboren sein. Haben sie mir auch schon gesagt. Wenn du nicht so wie wir glaubst, dann kannst du nicht echt sein. Danke. Bibel steht es anders. Die Bibel steht, so wie ich glaube, wie die Schrift sagt und nicht wie die Brüder mir vorkauen. Jetzt haben wir hier einen Punkt, den möchte ich mit uns ansehen. Und zwar, was sollen wir denn tun? Ich lese uns zuerst eine Stelle aus Hesekiel 1, die ja für viele Bibelleser ein Rätsel darstellt, ist aber eigentlich nicht. Das ist diese Erscheinung, als die Kinder Israel in der Gefangenschaft waren, am Fluss Kebar. Die Bibel sagt, es sind Gesichte Gottes. Man sieht dann Sturmwind, Goldschimmer, Feuer, also gewaltige Erscheinungen. Und in Vers 5 beschreibt es die Bibel. Und mitten aus diesem erschien die Gestalt, könnt ihr auch übersetzen, das Bild von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten Menschengestalten. Dann werden sie beschrieben, es sind Cherubim, Engelwesen. Und in Vers 10 kommt eine nähere Beschreibung. Ihre Gesichter waren so gestaltet, vorne das Gesicht eines Menschen, auf der rechten Seite bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres, hinten aber hatten alle vier das Gesicht eines Adlers. Jetzt wird, wenn man den Text weiterliest, sieht man ab Vers 26, dass diese Erscheinung die Erde betrifft. Drüber, sagt die Bibel, ist die Himmelsausdehnung. Und über der Himmelsausdehnung, drüber, ist erst Gott. Das heißt, da siehst du den lebendigen Gott, der ab Vers 27 im Goldschimmer, Mitte im Feuer, das inwendig ringsum ist. Und du siehst dann gewaltige Dinge von Glanz, von Feuer und Ähnlichem. Und die Bibel sagt, da sitzt einer wie ein Mensch. Die Offenbarung Gottes, des Vaters, allein durch seinen Sohn, Jesus Christus, der Mensch wird. Und da siehst du Gott, drunter ist der Himmel und jetzt diese Cherubim zeigen etwas an auf der Erde. Und zwar, du siehst, sie haben alle das Gesicht eines Menschen. Die einzige Offenbarung in diesem Universum über den lebendigen Gott geschah durch die Menschwerdung Jesu. Darum haben die alle ein Gesicht wie ein Mensch. Das Zweite, man sieht dann das Gesicht eines Löwen. Er ist der Löwe von Juda. Die Offenbarung Gottes geschah nur im Rahmen, dass er der König Israels ist. Ist brutal, wenn man sich das überlegt. Gott bündelt das alles und hier lässt er es durch diese Cherubime darstellen. Und er sagt, sie haben aber außerdem das Gesicht eines Stieres. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Jesus ist das Opfer für die Sünden. Wer alttestamentlich 3. Mose liest, der sieht, wie viele Millionen von Tieren, von Stieren, von Kälbern, von Lämmern geschlachtet wurden, um letztendlich Blut zu vergießen, um zu erlösen. Und das sagt jetzt die Bibel praktisch, diese Offenbarung Gottes auf der Erde geschieht durch einen Mensch, durch den Herr Jesus, der aber gleichzeitig Gott ist, dieses Geheimnis. Und sie sagt ganz klar, er ist der König von Israel, er ist der Erlöser, er ist der, der das Opfer bringt, der Stier. Und dann sagt die Bibel, und er hat das Gesicht wie ein Adler. Er ist der Himmlische. In Wirklichkeit ist er, der von sich sagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Ich komme vom Himmel, ihr seid irdisch. Also da siehst du die Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Diese Volloffenbarung Gottes in seinem Sohn bringt uns diese völlige Erlösung. Hebräer 10, 10 und 14, wo die Bibel sagt, mit einem Opfer hat er alles getan. Und jetzt ist ja das Entscheidende. Drüber ist der Himmel, drüber ist Gott. Weil Gott wohnt ja immer unzugängliche Licht und der Himmel ist ja bloß ein Zwischenzustand. Das geht viel tiefer, wo der lebendige Gott ist. Die Bibel sagt ja ganz klar im Johannes 1, dass er von niemand je gesehen wurde, sondern nur der Sohn hat ihn geoffenbart. Und in 1. Timotheus 6 wissen wir, dass er immer unzugängliche Licht wohnt. Und der Himmel ist nur drunter. Und das ist jetzt interessant, jetzt erklärt die Bibel, du hast auf dieser Erde die völlige Erlösung. Der Herr Jesus als Mensch, der Mensch wird wie wir, Muster, dass er Blut vergießen konnte, der das Opfer für die Sünde ist, der König Israels und trotzdem der Göttliche, der letztendlich zum Himmel gehört. Jetzt steht in Vers 12, diese Wesen stellen etwas dar. Es ging jedes gerade vor sich hin, wo der Geist hingehen wollte. Wenn man dann Parallelstelle im Hesekiel 10 liest, dann sagt die Bibel dort, sie gingen hin, wo das Haupt war. Wir wissen natürlich jetzt aus der ganzen Darstellung des Neuen Testaments, dass der Herr Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und wir wissen, dass er der Heilige Geist nicht nach Maß hatte. Und wir wissen, dass es der Geist der Sohnschaft, die Stellen der Herzen der Gläubigen ausgegossen hat. Und jetzt sagt die Bibel, also hier auf dieser Erde gibt es nur dieses vollkommene Opfer, das im Herr Jesus geschah. Und die Bibel sagt, dann geht es darum, dorthin zu gehen, wo das Haupt will, dorthin zu gehen, wo der Geist will, weil der Jesus durch den Heiligen Geist die Gemeinde und die Gläubigen lenkt, dass man so vorwärts geht. Und die Bibel betont es, auch in Vers 20, dass sie praktisch das tun, was der Geist will. Und das, was der Geist wollte, war vor sich hingehen. Nicht stillstehen, nicht rückwärts sich wenden, nicht links gehen, nicht rechts, sondern gerade aus dem Lamme nach, einfach vorwärts. Das ist der Befund, den die Bibel hier sagt. Aber ich möchte von dem Bild weggehen. Das ist ja nur ein Bild. Ich möchte in Philipper 1 reingehen. Und zwar, weil der Philipperbrief ein Brief ist, wo Paulus sagt, und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt dieser ganzen Einstellung oder dieser geistlichen Lebensweise vorwärts zu gehen. Er sagt in Vers 9, um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in, da steht im Griechischen Epignosis, in Vollerkenntnis und allem Urteilsvermögen. Man liest da so drüber. Wisst ihr, was das heißt? Vollerkenntnis Jesu Christi. Ein volles Urteilsvermögen, damit es 100% beurteilen kann. Warum? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Das heißt, es ist ungeheuer wichtig, dass wir geistlich erkennen, worauf kommt es an. Was bedeutet es, wenn hier auf dieser Erde nur das vollkommene Opfer von Gott her akzeptiert ist und wenn das Haupt und der Geist wollen, dass wir vorwärts gehen? Was ist dann das Wesentliche, das zu tun? Und um das zu erklären, hat Paulus unter anderem unter der Inspiration des Heiligen Geistes diesen Philipperbrief geschrieben. Und zwar die Bibel erklärt dann, wir sollen prüfen, worauf es ankommt. Warum? So, dass ihr lauter und ohne Anstoß seid. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Da steht bei lauter das Wort Eligrinia. Die Griechen und die Orientalen waren keine sehr ehrlichen Geschäftsleute. Ich sage es nicht pauschal. Aber es wird in der geschichtlichen Beschreibung erklärt, wo das Wort Eligrinia herkommt. Und zwar, die haben Folgendes gemacht. Die haben Tonvasen gebrannt. Und wenn die jetzt nicht so glatt wirklich gelungen sind, dann sind die einfach hingegangen und haben eine ganz, ganz dünne Wachsschicht drüber gezogen. Wenn du jetzt im Bazar warst, in dieser düstere, diffuse Lichtswelt, wo du, da sind die Leute hingegangen und haben gesagt, ah, ist eine schöne Vase, und dann sind sie mit der Hand drüber gefahren, ob sie glatt ist. Aber die war gar nicht glatt, die war bloß mit Wachs überzogen. Und der Autor hat es dann so erklärt, dann sind die hingegangen, haben die Vase genommen und sind kurz aus dem Zelt, aus dem Bazar raus und haben diese Vase in das Licht gehalten. Und dann haben sie sofort gesehen, dass betrogen wurde. Und das meint Eligrinia. Da haben sie das Wort dafür verwendet. Das heißt, wie im Sonnenlicht beschienen, siehst du, worauf es ankommt, und dass du ohne Anstoß und lauter bist, so dass man dich ins Licht stellen kann, des Wortes Gottes, des Lichtes, Wirken des Heiligen Geistes, dass du Früchte der Gerechtigkeit bringst, die der Herr Jesus wirkt, auf den Tag, wo es vor Gott, ich sage es mal vorsichtig, zur Abrechnung kommt. Da wird man nicht mehr gerettet, sondern hier redet die Bibel vom Preisgericht. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, es kommt darauf an, letztendlich, dass wir das Wesentliche erkennen. Wenn du jetzt den Philipperbrief einfach streifst, ich möchte nur ein Stück aus dem Kapitel 3 ansehen, dann siehst du einfach, wie er vom Wesentlichen her erklärt, dass der Herr Jesus zum Beispiel Kapitel 1, Vers 21, mein Leben und mein Sterben ist. Das ist ganz einfach. Wenn etwas mein Leben und mein Sterben ist, dann drehe ich mich um das. Dann ist es mein Ein und Alles. Dann ist das Wichtigste in meinem Leben. Dann ist alles andere zweitrangig. Ich habe jetzt ein Buch gelesen. Ich hoffe, dass ich es für die Gemeinde reproduzieren kann. Wir haben einfach in unserer neuen Welt, wenn du die Verlage heute anguckst, hast du viel Unsinn, was da verbreitet wird. Aber da gab es ein Buch, das ist in Deutschland 1930 das letzte Mal aufgelegt worden. Das ist ein Mann, der hat Johannes Avetaranian geheißen. Da glaubst du jetzt vom Namen her, es muss ein Armenier sein. Ist er aber nicht. Er war ein Nachkomme Mohammeds. Er hat einen grünen Turban getragen. Und dieser Mann, Schickri hat er, wenn ich es richtig weiß, war sein Name. Dieser Mann hat eine radikale Bekehrung zum Herrn Jesus erlebt. Dann hat man ihm gesagt, wenn du jetzt dich als Moslem hier bekehrst, Islam, dann musst du mit rechnen, dass man dich umbringt. Und er hat gesagt, das ist doch super. Dann geht's mir wie die Apostel. Ich will doch das, dass mir wie die Apostel geht. Das war kein falsches Märtyrertum, sondern war einfach bereit, jeden Preis zu bezahlen. Und dieser Mann, der hat ein Buch geschrieben. Praktisch wie ein Mohammedaner zum Christ wird. Und der hat dann seine Lebensgeschichte beschrieben. Der hat sogar eine Bibel übersetzt, die Kaschgarische. Und er hat dann mit Lepsius, mit diesem Patriarchen der Armenier, zusammengearbeitet. Er hat sogar deutsche Adlige geheiratet. Aber es wird dann in dem Buch beschrieben, er blieb immer der Orientale, den er war. Er hat also Nerven gehabt wie Drahtseile im Vergleich, wo die anderen sich aufgeregt haben. Und da siehst du etwas, wenn du dann seine Lebensbeschreibung liest, wie er mit den Moslems geredet hat. Der hat die Mullahs geholt. Der hat die größte Kapazität, hat er am Tisch gehabt. Der hat mit denen keine Streitgespräche geführt, sondern hat ihnen immer nur, das hat mich tief beeindruckt, das Wesentliche gezeigt. Und er hat gezeigt, dass er bereit ist, mit seinem Leben für das zu sterben, wenn es sein muss. Christus ist sein Leben. Sterbe ist sein Gewinn. Er war bereit. Hat ihnen nur das Wesentliche gezeigt. Und so geht der Philipperbrief auch vor. Und ich muss dazu sagen, der Mann hat Leute erreicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Ist in Deutschland völlig unbekannt. Hat scheinbar keine Rolle mehr gespielt. Und zwar, im Philipperbrief geht es dann weiter. Die Bibel zeigt dann das Wesentliche ab Vers 5 von Kapitel 2. Da zeigt sich der Herr Jesus, der in der Gestalt Gottes war, aber es nicht wie ein Raub festhielt, völlig mit Gott gleich zu sein, auch in der Gestalt. Er war genauso Geist wie der Vater, ist auch heute wieder Geist, wenn er zur Rechte Gottes ist, nach der Auferstehung. Und jetzt sagt die Bibel, er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde praktisch den Menschen gleich, also wurde ein Mensch wie wir, bis zum Gehorsam, bis zum Tod am Kreuz. Wieder im Zentrum der ganzen Offenbarung, der Herr Jesus, der bis zum Tod sich erniedrigt, um uns zu erlösen, um dieses kostbare und teure Blut zu vergießen. Das ist das Wesentliche. Das ist schon mal das Zentrum, um was wir uns drehen müssen. Und jetzt sagt die Bibel, und jetzt musst du als Gläubiger, Vers 12, mit Furcht und Zittern hier deinen Weg gehen. Wisst ihr, heute sind wir ja anders. Heute sagt man, ach, das ist doch alles nur psychologisch, da man die Leute unter Druck setzt. Und das Evangelium ist doch eine freudige Sache. Lass uns doch hier entspannt und locker sein. Das ist nett, wenn man das sagt. Und das gefällt auch den Leuten. Aber biblisch ist nichts. Sondern die Bibel sagt, mit Furcht und Zittern. Und der Wilhelm Busch hat zum Beispiel zu den Leuten gesagt, wenn du nie Angst hattest vor dem lebendigen Gott, ja, wie willst du Gott dienen? Gell, und er zeigt hier, hier geht's ums Letzte. Und sagt, und einst wird der Herr Jesus so erhöht sein, dass jedes Knie sich beugt, freiwillig oder unfreiwillig, da wird jedes Knie sich beugen. Wer gegen ihn rebelliert hat, von der himmlischen bis zu der irdischen Welt, jeder, der gelebt hat, jetzt lebend oder tot, sie werden alle ihre Knie vor Herrn Jesus beugen müssen. Und er zeigt hier einfach das totale Zentrum im Denken Gottes ist der Sohn, der sich erniedrigt hat, indem er Mensch wurde, indem er der König Israels war, indem er, so wie es in unserem Hesekiel steht, das Opfer für die Sünde wurde und trotzdem der himmlische ist, der in den Himmel zurückgegangen ist. Das ist das Zentrum der Offenbarung Gottes, das Wesentliche, um was es geht. Und wenn man jetzt sieht, wie der Paulus weitergeht, er sagt, es ist mir sogar egal, ob ich als Trankopfer ausgegossen werde. Damit meint er, dass er sein Blut vergießen muss. Und das hat er laut Überlieferung an der Straße von Ostia, da ist er geköpft worden, fürs Evangelium. Man sagt 66 nach Christus, ich weiß es nicht. Das sind die Überlieferungen, die ja nicht gesichert sind. Und jetzt geht er hin, den Philipper, und so beginnt der Kapitel 3, indem er sagt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Das heißt, er sagt praktisch, ich werde euch das jetzt einbläuen. Entschuldigung, wenn ich es einmal hier in der Gassensprache sage. Ich werde euch das jetzt immer wieder und immer wieder und immer wieder sagen. Und sagt, passt aber auf die Hunde auf. Hund ist unrein. Auf die Zerschneidung, das ist ein Bild, wo er die Beschneidung bringt, wo er sagt, ihr darf nicht in das mosaische Gesetz zurückfallen. Er sagt nämlich in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen. Das steht im Griechischen Latroio, das heißt Gottesdienst darbringen. Also der wahre Gottesdienst ist, so wie der Paulus das jetzt erklärt. Das heißt, wir haben jetzt das Wesentliche. Wir haben das jetzt, was der Hesekiel meint, vorwärts zu gehen, wo der Geist hin sendet, vorwärts zu gehen, wo das Haupt will, dass es hingeht. Und jetzt erklärt der Apostel der Heiden uns das unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und jetzt hast du plötzlich etwas. Und ich denke, das ist etwas, das hier dazugehört. In Vers 7 heißt es, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Wisst ihr, wir haben heute eine Welt, wo man versucht, die Schmacht des Christus zu haben, der volle Segen in Christus und der volle Segen der Welt. Und die volle Anerkennung der Welt, wir wollen beides. Wir wollen immer beides. Geht nicht. Die Bibel sagt ganz klar, geht nicht. Du musst das, was dir oder was einem normalen Mensch wichtig ist, das musst du für Schaden halten, auf das du einem Jesus ganz dienen kannst. Ich muss eine Entscheidung fällen. Hü oder hot. Wenn du im Reich Gottes ansehen willst, hast du keine Chance. Ich sehe zurzeit etwas Bitterböses. Ich sehe Bewegungen, wo ich früher sogar relativ heftig mitgearbeitet habe, die in ganz Deutschland eine gewisse Rolle spielt. Ich sehe, wie die jetzt ins politische Lager gekippt ist. Da zählt nur noch, was Anseher bringt nach außen, nur noch, wo man von den Theologen akzeptiert wird, nur noch, wo man abgenickt wird. Und sobald du kommst und das Gegenteil sagst oder hier dagegen gehst, dann bist du ein Paria, ein Aussätziger. Das ist aber genau das, was der Paulus hier verneint. Er sagt, das, was die Welt hochhält, das ist das, was Gott verwirft. Ist euch klar? Zum Beispiel um bestimmte Ämter in geistlichen Bereichen zu bekommen, musst du ein Vollstudium möglichst einer gottlosen, historisch-kritischen, theologischen Fakultät absolvieren. Sonst darfst du es nicht. Man fragt nicht danach, hat Gott jemand berufen? Wenn jetzt Gott jemand beruft, wie diesen Johannes Avetaranian, der ein einfacher Mensch ist und einfach Gott dient und ihn so gewaltig mit dem Heiligen Geist gesalbt hat in seiner Erlösung, dass er ihr ein Keil ist, der in die tiefste Zentren des Muslimischen hineingeht, die muslimische Welt aufrüttelt und erschüttert. Wenn ich nach den Menschen gehen würde und das, was vor der Welt hoch ist, dann wäre er es nie geworden, weil er nämlich nicht die Kriterien dieser Welt erfüllt hat. Und die Bibel sagt, alles, was die Welt bietet und was die Welt will, was hoch ist vor der Welt, ist ein Gräuel vor Gott. Ich muss es verwerfen. Da fängt es an. Also wenn ich selber die Leute mir alles erzählen, was ich muss oder warum ich ihre Lehre und Sachen habe, dann frage ich die und sage, warum baut ihr protzige Gemeindehäuser? Warum fahrt ihr die teuersten Autos? Warum studieren alle eure Kinder, egal ob sie intelligent genug sind, warum plagt ihr sie ohne Ende, selbst wenn sie nicht die Intelligenz haben, dass sie hier auf dieser Schiene laufen können? Warum tut ihr das? Warum tun es die Gläubigen mehr wie die Ungläubigen? Haben mich oft gefragt. Wenn doch das, was vor der Welt hoch ist, vor Gott der Gräuel ist, dann muss ich doch einen ganz anderen Weg gehen. Und Paulus sagt es, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden, gegenüber der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Er war ein Pharisäer, er war ein hoch angesehener jüdischer Theologe. Ich achte es für Dreck, so weit geht er, damit ich Christum gewinne. Und jetzt das, was Paulus meint, was auch der Hesekiel zeigt, mit vorwärts gehe, dem Haupt nach, dem Lamme nach, dem Geist nach, sagt er, dieses vierfache Bild, die Menschwerdung Jesu, das Opfer Jesu, der König Israels und der himmlische, dieses vollkommene Opfer muss mich so umtreiben, das muss mir so wichtig sein, wobei ich natürlich trotzdem als vernünftiger Mensch in dieser Welt lebe, da man es richtig versteht, keine Schwärmerei, keine Spinnerei, ich lebe in dieser Welt als normaler Mensch, aber das, was mein Herz umtreibt, ist das, was der Herr Jesus für mich getan hat. Und jetzt sagt die Bibel, das ist eine alles übertreffende Erkenntnisse Jesu Christi. Und dafür war der Paulus bereit, alles einzubüßen und für Dreck zu achten, wenn nur das mit dem Herr Jesus stimmt. Jetzt können wir ganz einfach fragen, die Kinder, stellt man ja die Kinderstunde diese Fragen, gell? Aber man muss sie nicht den Kindern in der Kinderstunde stellen, sondern den Alten in der Versammlung. Gibt es etwas in meinem oder in deinem Leben, das wichtiger ist wie der Herr Jesus? Gibt es das? Ja, ich kann jetzt nicht. Ja, warum nicht? Weil es was gibt, das wichtiger ist. Versteht ihr? Da zieht der Paulus hin. Das ist das, wo er sagt, dass ich euch beibringe, worauf es ankommt. Und dann geht er weiter und sagt, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die vom Gesetz kommt, sondern indem ich im Glaube in Christus bleibe und diese Erlösung, die der Herr mir als Gnadengeschenk gegeben hat, indem ich das auslebe, indem ich nämlich in ihm bleibe, wie Johannes 15 sagt, bleibet in mir. Das heißt, da kommen jetzt zwei ganz wichtige Dinge zusammen. Das erste ist die Einstellung, das ist das Wesentliche. Die Einstellung, da Jesus allein, alles was ihn beeinträchtigt oder hindert, ihm zu dienen, ist Dreck und muss weg. Erster Punkt. Zweiter Punkt, dass ich in ihm erfunden werde. Dass ich meine Energie darauf auch verwende, im persönlichen Bereich, dass ich in Christus bleibe. Dass mein Verhältnis zwischen Gott und mir durch den Herr Jesus in Ordnung ist. Dass ich in Ordnung bin, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dass ich hingegeben bin, dass ich der Wille des Lammes tue, dass ich seine Fußstapfen verfolge, einfach vorwärts gehe. Also nochmal, es geht einmal um die Gesinnung, das zweite Mal um die Hingabe. Und das dritte, da geht es jetzt wieder in den intellektuellen Bereich rein, der aber gar nicht intellektuell ist, sondern eher geistlich, um ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in denen ich seinem Tode gleichförmig werde. Also sagt die Bibel, A, die richtige Gesinnung, Jesus allein, das Wichtigste. Das Zweite, die Praxis, dass ich gereinigt durch Jesu Blut lebe, keine versteckte Sünde habe und da nicht heimlich drin lebe. Und jetzt sagt die Bibel, um ihn zu erkennen. Und zwar, was soll ich erkennen? Die Kraft seiner Auferstehung, die Auferstehungskraft Jesu wirkt ja bei uns. Die Bibel sagt sogar schon, die Wiedergeburt ist durch die Auferstehungskraft Jesu ausgelöst worden. Und jetzt sagt sie, aber da gehört dazu nicht nur die Kraft, sondern auch die Gemeinschaft seiner Leiden. In den Epheser 1, Vers 17 und Folgeverse, da hat es der Paulus nochmals erklärt. Er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Das meint er hier, dass mein inneres Verständnis, mein inneres Auge, mein innerer Mensch erleuchtet wird. Jetzt erklärt er, damit ihr wisst, das ist kein Gefühl, das ist kein heiliger Schauer, der über meinen Rücken geht, sondern das ist ein ganz einfaches geistliches Wissen. Es gibt Dinge, die weißt du einfach geistlich. Ich habe manchmal Dinge, wo ich Entscheidungen fällen muss, ich weiß dann einfach, ja, das ist richtig und dann funktioniert es auch. Aber ich kann es nicht erklären, wie das kommt. Ich schreie dann zu Gott und bete und irgendwann kommt die Gewissheit. Und jetzt sagt er, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, ich soll wissen, was diese Berufung bedeutet, dass er mich gerufen hat, seinem Sohn zu dienen und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist mir klar geworden, wo ich das Buch von diesem Mann gelesen habe. Der hatte einen Reichtum geistlich und eine Ruhe in Christus und eine Gelassenheit, hatte diese Einstellung eigentlich alle, dass die selbst aufgedrehtesten und fanatischsten Mollahs, die gekommen sind und mit ihm dann diskutieren wollten und gesagt haben, wir werden dich bekämpfen, da hat es Leute gegeben, die am Schluss gesagt, wir können dich nicht mehr bekämpfen. Gib mir ein neues Testament und sind abgegangen. Und Paulus sagt, du musst wissen, was die Kraft der Auferstehung bei dir bewirkt. Und jetzt erklärt er das. Diese überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, das heißt, es wird nur durch den Glauben ausgelöst. Ich möchte mal mit dem aufräumen, dass im Glaubensleben Automatismus gibt. Den gibt es nicht. Warum lässt Gott Hebräer 11 schreiben? Da steht eine Dativkonstruktion im Griechischen. Das bedeutet immer durch. Durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben. Das ist alles nur durch Glaube geschehen. Im Alten Testament und im Neuen. Und die Bibel sagt, jetzt im Neuen Bund ist ein Unterschied. 2. Korinther 4, 13. Wir haben den Geist des Glaubens. Ich habe den Geist des Glaubens. Und jetzt erklärt er das und sagt, dass ich durch Glaube praktisch die Größe seiner Kraftwirkung an uns erlebe im Sinne von gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind die vier großen Worte im Grundtext für Kraftwirkungen. Und zwar, da steht zuerst schon mal bei 5 Dynamis, das ist das Wort für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist auch das Wort, wo in 2. Petrus 1, Vers 3 steht, wo es heißt, seine Kraft hat uns alles gegeben. Also wenn der Geist der Sohnschaft in mich kommt, wenn der Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzieht, habe ich dieses Paket in mir. Nur, jetzt kommt das Problem. Dieses Paket kann ein Mensch nicht aktivieren. Das heißt, ich kann nicht ohne Herrn Jesus das Paket, was in mir drin ist, aktiviere. Er muss es aktivieren. Wie er das tut, steht unter anderem in Epheser 4 ab Vers 11, wo es heißt, er als Haupt geht in mein Herz rein und löst bei mir bestimmte Dienste, bestimmte Dinge aus, die wiederum am Leib Christi nützlich sind. Das heißt, da ist eine Funktion von einer ungeheuren Kraftwirkung und er sagt, das ist praktisch diese Kraftwirkung Gottes, diese Dynamis. Gemäß der Wirksamkeit, da kommt unser Fremdwort Energie her, das heißt, da wird wirklich geistliche Energie freigesetzt. Und da sagt, diese Wirksamkeit wird bewirken, dass ich Macht und Stärke habe. Und das, was hier bei Macht steht, das ist das griechische Wort Kratos, das bedeutet Kontrolle. In Krataia ist die Selbstbeherrschung. Also Kratos ist immer Kontrolle. Und es wirkt dann, und da kommt das neutrale Wort für Stärke, das heißt, es führt dann zu einer wirklichen Kraft im Alltag, im Leben.
Wenn ich jetzt mit den Gläubigen rede, mir die ganze Bewegung angucke, die ganze Blätterwälde durchforste, ich kriege Wälder von Blättern, die mir auf den Tisch fliegen. Manchmal schmeiße ich alles in den Dreckeimer, manchmal kündige ich, was ich kündigen kann. Aber wenn ich das alles sehe, dann stelle ich einfach fest, da redet keiner davon. Ich habe noch nie den Blättchen gelesen, dass, oder ich höre es auch selten verkündigt, dass das praktisch erklärt wird, da ist eine überwältigende Größe dieser Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Die bewirkt nicht, dass die Leute rückwärts umfallen, das ist Schwärmerei, sondern die bewirkt was ganz anderes. Die bewirkt, wenn du glaubst, dass diese Wirksamkeit zu einer Kontrolle führt, zu einer Selbstbeherrschung, zu einer Selbstkontrolle. Und das bewirkt, dass du geistlich stark wirst, dass du wächst, dass du kontrolliert bist. Das Interessante war zum Beispiel bei diesem Johannes Avataranien, also ich hoffe, dass ich es in einer relativ überschaubaren Zeit in normaler Schrift liefern kann. Wer es vorher lesen will, kriegt es auch in Frakturschrift, da habe ich es nämlich. Der hatte eine Art, die haben praktisch gesagt, du konntest ihn weder durch Streitfragen geistlich noch durch andere Dinge aus der Ruhe bringen. Du konntest ihn nicht erschüttern, ist nicht gegangen. Und er hat mit einem Mann zusammengearbeitet, den wir alle kennen, von der Schule her, mit dem Sven Hedin, mit diesem Forscher. Und nach dem, was ich hier beschrieben habe, muss der Sven Hedin ein absoluter Chaot gewesen sein. Also der hat zum Beispiel, alle haben ihn gewarnt, da ist eine Hitzewelle in der Wüste gewesen und alle haben gesagt, wenn du da reingehst, bist du tot. Sven Hedin hat gesagt, da gehe ich rein. Also er hat immer gesagt, und Avataranien, du bist doch mein Berater, geh du mit mir. Geil. Und manchmal ist er mit ihm gegangen, hat aber gesagt, ich gehe genau bis zu diesem Ort, weiter gehe ich mit dir nicht, weil da hört mein praktisch Glaube, meine Berufung auf. Gell? Das war, hat mich beeindruckt. Gell? Am Schluss hat dann der Sven Hedin wieder umdrehen müssen, hat alles wieder zurückdrehen müssen. Also das hat mich schon erschüttert. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war diese Ruhe, diese Unerschütterlichkeit, Kratos, Kontrolle, nicht erschütterbar. Also nochmal, damit man es richtig versteht. Wenn ich den Paulus richtig verstehe, dann bewirkt das vollkommene Opfer Jesu. Er, der Mensch wurde, Blut vergossen hat, der das vollkommene Opfer gebracht hat, der König Israels ist und trotzdem der Heilige, Hesekiel, bewirkt, wenn man das Wesentliche erkennt, dass der Herr Jesus mein Leben und mein Sterben ist, mein Ein und Alles, dass er in mir so wirkt, dass ich in Christus bleibe, dass ich in der richtigen Stellung bin. Und dass ich dann auch Erkenntnis bekomme durch die Wirkungen des Heiligen Geistes und diese ganze Kraftwirkung bei mir geschieht. Reell. Ich habe manchmal den Eindruck, die Christenheit ist nur eine Streiterei über bestimmte Lehrfragen, über bestimmte Lebensstile, über bestimmte Grundsatzvorgehensweise, über Theorien, wie man Menschen erreicht. Gell, und wenn du das siehst, dann sagt er, da ist eine Kraftwirkung von ungeheurer Intensität, die dich völlig kontrolliert macht. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dieses vollkommene Opfer, das der Herr Jesus als Paket für dich maßgeschneidert in dein Herz gelegt hat, die diese Kraftwirkung löst dieses Paket aus. Das heißt, es schnürt, wird aufgeschnürt. Aber das kannst du nicht tun, das muss er tun. Das heißt, wenn ich die richtige Haltung zum Jesus habe, dann aktiviert er das. Das ist Epheser 4. Aber wiederum, alles andere ist Schaden. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Alles andere Geistliche ist halt auch Dreck. Wenn du nach den Methoden dieser Welt gehst, ist es Dreck. Wenn ich sehe, was die Leute schon mir manchmal erzählen, was ich tun soll oder was sie von mir erwarten, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ihr seid beim Falschen, geht woanders hin. Ihr seid einfach beim Falschen, geht fort, geht dorthin, wo euch das gefällt, wo die Leute genauso denken und ich kann das nicht. Er sagt hier, diese gewaltige Kraftbündelung, die wird wirksam in Christus, in ihm. Also die Grundbedingung ist immer, in ihm zu bleiben. Wie bleibe ich in Christus? Gott schon, Watch Me Nie, da haben die großen Gottesmänner alle drüber nachgedacht und sie kamen da eigentlich alle, die normal sind, zum gleichen Schluss. Wenn ich dauernd gereinigt bin durch Jesu Blut, dass ich dauernd Gemeinschaft habe mit Gott, wenn ich mich für mit Christus gekreuzigt halte und das wirklich gesinnungsmäßig annehme, dann bleibe ich. Also ich muss nur die richtige Haltung einnehmen Und dann sagt die Bibel, dann wird es wirksam. Das ist die Auferstehungskraft, die der Herr Jesus auferweckt hat und mit der er zur Rechte Gottes sitzt. Das erklärt die Bibel. Jetzt kommen wir zu Finsternismächten. Jetzt kommen wir zu weltlichen Mächten. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Wenn jetzt meine Einstellung stimmt, dass ich zum Beispiel sage, alles außer mein Jesus ist Schaden, ich lebe vernünftig normal in dieser Welt, aber wenn es zur Konfrontation kommt, Jesus allein, immer zuerst, dann habe ich auch keine Angst und brauche nichts zu befürchten vor jeder Gewalt. Da steht bei Gewalt Exousia, also das heißt die Vollmacht, die Vollmächtigen, die Regierungen, die eingesetzt sind, da brauche ich vor denen keine Angst zu haben. Ich brauche auch keine Angst zu haben vor Kräften. Die alten Brüder, die waren gar nicht schlecht. Die haben gesagt, wo damals der Niilo Livainio, dieser finnische Prediger, kam, es war ja der erste, der in Europa die Leute hat umfallen lassen, rückwärts. Vorher war es in Amerika die Catherine Kuhlmann. Und als Niilo Livainio kam, dann haben die alten Brüder gesagt, wir prüfen das. Die sind dann vorne hingegangen, also der hat ja schnell Nachfolger gefunden. Auf jeden Fall, wenn sie dann umgefallen sind, dann sind die noch vorne gegangen und die sind nicht umgefallen. Die haben von diesen Kräften nichts zu befürchten gehabt. Die sind nicht umgefallen. Wenn du in Christus ruhst und diesen Grundsatz hast, Jesus allein, sein Opfer allein, die richtige Gesinnung, dann fällst du nicht um. Dann macht dir die Kräfte nichts. Dann kann auch die weltliche Regierung nichts tun. Es wird nur der Wille Gottes geschehen. Wenn es dann der Wille Gottes ist, dass du stirbst oder ins Gefängnis kommst, dann ist es auch gut. Dann müssen wir so weit kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es da schon die Sprache verschlagen, dass du sagst, wie ein Avetaranier, das ist doch gut, dann geht es mir wie die Apostel. Erst wenn du mal mit dem dich auseinandersetzt, merkst du, wie weit unser Denken schon von dem Biblischen weg ist. Schon relativ weit weg. Ich sage jetzt nicht, dass man das suchen muss, sondern nur, wenn es hart auf hart geht. Aber die Bibel sagt hier, das wirkt nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Also das Ganze, was der Jesus hier getan hat, sein ganzes Wirken ist eigentlich übergreifend über die Weltzeit. Weltzeit ist das Wort für Ewigkeit, ist das Wort für Zeitalter im Griechischen. Das heißt, alle das Bereiche, die mit Zeit zu tun haben, werden hier vom Herr Jesus erfasst. Und er sagt, und er hat alles unter seine Füße getan, als Haupt die Gemeinde, so sagt der Epheserbrief. Aber wenn du jetzt wieder in unseren Philipperbrief reingehst, dann erklärt er etwas. Er sagt, diese Kraft der Auferstehung, diese Gemeinschaft seiner Leiden und diese Erkenntnis, die soll etwas bewirken, nämlich, dass ich seinem Tode gleichförmig werde. Wisst ihr, das Gekreuzigtsein mit Christus, dieses Ausschalten der Sündenatur, dass das der Normalzustand wird bei mir. Und er sagt, das große Ziel ist die Auferstehung aus den Toten. Jetzt erklärt der Paulus, dass das bei ihm noch nicht passiert ist, er ist auch noch nicht vollendet. Das ist auch keiner von uns, sonst wären wir nicht hier. Die Frühvollendeten, die sind dann einfach gestorben, Schlachter mit 51. Wenn du auch die pietistischen Erweckungsprediger siehst, die sind auch relativ teilweise sehr früh gestorben. Und er sagt, wenn du jetzt noch nicht vollendet bist, der Herr hat dich nicht geholt, hat dich nicht gerufen, sondern du bist hier, du bist bereit, alles gegenüber Herr Jesus, wenn es hart auf hart geht, für Dreck zu achten, du bist bereit, von der Gesinnung her ihm zu dienen, du bist bereit, das vollkommene Opfer zu deinem Ein und Alles zu machen. Du bist bereit, diese Kräfte zu erleben. Du willst, dass du kontrolliert bist. Du willst, dass die Kraft Gottes bei dir wirkt. Du willst mal Jesus dienen, koste es, was es wolle. Jetzt sagt der Paulus, dann tu einfach etwas. Und das hat mich fasziniert. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wovon ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Wisst ihr, das ist das Bild des Vertrages. Er hat mich ergriffen, er hat mir alles gegeben, aber ein Vertrag ist, und ich sage es mal so, schon im Alten Testament der Berit, der Bund, und im Neuen Testament diese Worte, die der Vertrag beschreiben, oder das Bündnis, der neue Bund, Diatheke. Diese Worte haben alle die Funktion Gegenseitigkeit. Es gibt ganz wenige Verträge, wo Gott so gestaltet hat, gibt es übrigens in der bürgerlichen Welt auch, dass einseitig wirkt. Aber in der Regel ist es zweiseitig. Das heißt, du musst es annehmen. Er hat dich ergriffen, er hat alles getan, aber jetzt musst du reagieren. Wenn du nicht reagierst, funktioniert es nicht. Garantiere ich dir. Und jetzt passiert etwas. Und zwar, er sagt, jetzt bin ich bereit, das zu ergreifen. Das heißt, ich bin bereit, meine Gesinnung zu ändern, dass Jesus allein mein Wichtigstes ist. Ich bin bereit, in ihm zu bleiben. Ich bin bereit, jede Sünde rauszuwerfen, die mich hindert, in ihm zu bleiben. Und jetzt soll mir niemand erzählen, zumindest ich weiß, welche Sünde mich hindert, in Christus zu bleiben. Da brauchst du mir gar nichts erzählen, jeder weiß das. Ich bin jetzt bereit, das zu brechen. Kann ich das? Ja, durchs Kreuz. Ich kann im Glauben durchs Kreuz das alles brechen. Und jetzt sagt er, dass du dann mit dieser Vollerkenntnis vorwärts gehst. Und jetzt sagt er etwas ganz Einfaches. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Grundthema. Der Geist und das Haupt sagen vorwärts. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Wisst ihr, was er da sagt? Er ist nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt. Er sagt, jetzt musst du eine einzige geistliche Haltung einnehmen, die das alles aktiviert, die das alles normalisiert und die das auslöst. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Hesekiel 1. Der Geist sagt vorwärts, sie gingen vor sich dahin. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Warum habe ich 1. Petrus 5, Vers 7 gelesen? Weil dort über Sorgen steht. Und der Herr Jesus sagt ganz klar, du sollst nicht sorgen, weil der Teufel die Sorge nimmt, um dich zu zerstören. Ein Teil der Zerstörungsmacht des Teufels ist nicht nur Sünde, sondern Sorge. Keine Sorge. Sondern der Herr Jesus sagt, jeder Tag reicht mit seiner eigenen Sorge. Und darum sagt die Bibel, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das heißt, tu sie weg. Jetzt haben wir hier einen ganz einfachen Punkt. Er sagt, ich jage danach, indem ich einfach vergesse, was da hinten ist und mich ausstrecke nach dem, was vor mir ist. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Vielleicht der wichtigste. Der Mensch ist ein krankhafter Wiederkäuer im Hirn. Ich habe Menschen gesehen, die in die Hölle gekommen sind, die sogar erweckt waren vom Evangelium, die sie nicht bekehrt haben, weil eine Verwandte sie einmal beleidigt hat. Ich habe gesagt, kann man so, kann das der Grund sein? Wegen einer dummen Beleidigung von irgendeinem dummen Menschen muss jemand in die Hölle und bekehrt sich nicht wegen so einem Unsinn. Wisst ihr, der Mensch kann nicht vergessen und will nicht vergessen. Der Mensch kaut das immer wieder und immer wieder. Und jetzt sagt hier der Paulus, das Entscheidendste ist, ich vergesse, was da hinten ist. Das heißt, ich mache einen Schlussstrich und sage, vorbei, ich vergesse es. Wenn man die Geschichte mit dem König David liest, 1. Könige 14, 8, dort ist das Ergebnis, dort sagt die Bibel, und zwar Gott sagt es zum anderen König, du bist nicht gewesen wie mein König David, der nur tat, was recht war vor mir. Entschuldigung, stimmt es? David hat Ehebruch mit der Bathseba begangen. David hat Volkszählungen machen lassen, die nicht in Ordnung waren. David hat den Uriah umgebracht. David hat gelogen. David hat geheuchelt. David war ein Blutsmensch, sagt Gott selber zu ihm. Aber in dem Moment, wie ein David der 51. Psalm betet, und jeder, wo der 51. Psalm selber schon für sich gebetet hat vor Gott, wenn er in Sündenot war, der weiß, dass in Vers 9 steht, entsündige mich mit Isop. Und Isop ist das Büschel, das ins Blut getaucht wird. Das heißt, damit schreit der David im 51. Psalm, entsündige mich mit dem Blute Jesu, habe ich mir drüber geschrieben. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus mein Herz angeht, dann ist das, was ein David getan hat, vorbei gewesen. Und genauso ist bei mir dann alles vorbei, was vorher war. Ich hatte vor ein paar Jahren, plötzlich war es mir klar, da hat Gott eine ganz seltsame Konstellation bewirkt, wegen Beerdigungen. wo mir plötzlich klar war, du kannst jetzt hier ein frommes Theater spielen. Du kannst jetzt hier zeigen, was wir für eine liebe, nette, fromme Versammlung sind und Gemeinde und dass wir doch so gut sind wie die Großkirche, wenn es um Beerdigung geht. Mir war klar, dass das alles Unsinn ist. Mir war klar, das sind Menschen und du musst ihnen drei Dinge sagen. Und seither gibt es keine Beerdigung, die ich halte, wo ich die drei Dinge nicht den Leuten einhämmere. Und die drei Dinge, das habe ich jetzt festgestellt, nach der Beerdigung kommen teilweise die Ungläubigen, viel eher wie die Gläubigen. Und die sind genau an den Punkten getroffen wie vor einer Keule. Nicht alle, nicht in jedem Punkt. Aber die drei Punkte sind einfach. Ich sage immer, der erste Punkt ist die Trauer, dass jemand stirbt. Das ist immer wichtig. Es gibt jemanden, der mich über jede Trauer hinwegbringt, nämlich der Herr Jesus. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen sind, so will ich euch erquicken. Er sagt ganz klar, meine Last ist so leicht, dass ihr sie ertragen könnt. Und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, der zweite. Ich sage den Leuten immer, wenn der Sarg da steht, ist es vorbei. Du kannst nichts mehr gut machen. Wenn ich mich hinsetze, dann gibt es keinen Toten, mit dem ich zu tun hatte, den ich leben könnte, wo ich nichts gut zu machen hätte. Oder will ich etwa behaupten, ich habe alles perfekt gemacht, ich bin der Große, bei mir ist alles glatt gelaufen. Stimmt nicht. Wisst ihr, ich habe jetzt gemerkt, das plagt die Leute manchmal. Die weinen nicht nur aus Trauer, die weinen auch manchmal aus Verzweiflung, weil sie wissen, jetzt kann ich es nicht mehr gut machen. Wisst ihr, wenn sie dann kommen und sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich mehr um ihn oder um sie gekümmert, dann hätte ich etwas getan. Zu spät. Wisst ihr, und das ist so wichtig, dass mir klar ist, das, was da hinten ist, regelt der Herr Jesus vollständig. Und der dritte Punkt, der ist relativ einfach. Ich sage den Leuten dann, irgendwann liegt ihr im Sarg. Das sind die drei wesentlichen Punkte. Aber der mittlere ist für uns heute ganz wesentlich. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich muss das regeln, was da hinten ist. Es muss weg. Corrie ten Boom hat einmal Seelsorge bei einer Frau gemacht. Sie hat ja meistens sich auch um die Aufseherinnen der KZs gekümmert. Da sind ja Leute zum Glauben gekommen. Dann ist sie mal bei einer Frau gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auch eine Aufseherin war. Auf jeden Fall eine Frau, die schon bewegte Vergangenheit hatte und die dann eine sehr fromme Frau geworden ist. Und da sagt sie, eines Tages kommt die Frau zu ihr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hätte es auch passieren können. Und die Frau fängt wieder an und schüttet ihr Herz aus und bekennt Sünde vor ihr. Und die Corrie ten Boom ist ein bisschen in Gedanken und sagt, ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Und dann sagt sie, dann ist mit der Frau, die als bußfertige, reuige Sünderin vor ihr stand, was Furchtbares passiert. Sie hat gesagt, die ist wie von der Tarantel gestochen, so sagt man ja im Volksmund, ist die aufgefahren und hat sofort gegiftet. Wer hat das gesagt? Dann beschreibt Corrie ten Boom und sagt, dann wusste ich, dass alles nicht echt ist. Ganze fromme Theater hätte man bleiben lassen können. Aber in Wirklichkeit wollte sie selbstgerecht sich als Büßerin darstellen, aber in Wirklichkeit hat sie gar keine Buße gehabt. Wisst ihr, und wenn Gott etwas durch das Blut Jesu löscht, wie bei mir David, dann geht's wie in 1. Könige 14, 8, dann sagt Gott, du hast nur getan, was recht war. Dann bin ich vor Gott und Menschen völlig in Ordnung. Und ich möchte nochmals betonen, was da dazugehört. Jetzt nehmen wir mal an, ich versündige mich an irgendeinem Kollegen im Geschäft oder an meiner Familie, irgendjemand. Und ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich schon bei meinen Kindern entschuldigen. Das ist die schwerste Entschuldigung. Bei der Frau geht's noch, aber bei den Kindern, oh. Der Papa, der Patriarch muss sagen, nee, ich habe gesündigt. Wisst ihr, und da ist mir etwas klar geworden. Ich habe es lange nicht erkannt. Ich habe immer geglaubt von ganzem Herzen. Wenn ich jetzt hingehe und zu dem Kind sage, ich habe dir Unrecht getan, dann ist es vorbei. Nö, es ist nicht vorbei. Jede Sünde wirkt zuerst gegen Gott. Ich muss kommen und durch Jesu Blut zuerst vor Gott die Sache bereinigen und dann gehe ich zum Menschen. Wenn ich nur zu den Menschen gehe und es in Ordnung bringe, dann bin ich im tiefsten mosaischen Gesetz. Das ist nicht in Ordnung vor Gott. Ich muss es zuerst vom Herr Jesus und er als mein hoher Priester vertritt mich dann vor Gott, dem Vater, muss ich es reinigen lassen. Und wenn das geschieht, dann bin ich frei. Aber das Blut löscht so, dass meine Vergangenheit schweigt. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Blut hat die Kraft, meine Vergangenheit zum Schweigen zu bringen. Diese Wirkung des Heiligen Geistes ist so weit, dass ich mich so kontrollieren kann, dass ich wieder Paulus sagen kann, ich vergesse, was da hinten ist. Er sagt nicht, ich verdränge, was da hinten ist. Das meinen wir oft mit vergessen. Wir verdrängen das. Nee, er sagt, ich vergesse es wirklich, ist vorbei. Und wenn man jetzt das anguckt, dann sagt er, und dann mache ich etwas, wenn ich vergessen habe. Und das ist der Grund, warum viele Gläubige nicht vorwärts gehen können, warum das vollkommene Opfer aus dem Hesekiel nicht wirkt, weil wir nicht dem Geist folgen und nicht dem Haupt folgen, nämlich vorwärts zu gehen. Wenn wir immer dauernd den Blick rückwärts haben, dann passiert etwas. Dann werden wir einfach Stillstand haben. Dann wird die Kraft Gottes auch nicht wirken und es wird nicht vorwärts gehen. Und jetzt sagt er hier, ich werde nicht nur vergessen, was da hinten ist, sondern ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jetzt kommt wieder dieses gewaltige Wort, ich jage auf dieses Ziel zu. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, das ist eigentlich meine Berufung Gottes in Christus Jesus, so vorwärts zu gehen. Das ist das Wesentliche, so soll ich vorwärts gehen. Wisst ihr, wenn ich jetzt das auch mit Leuten manchmal berede und du redest und sagst, ja, das tue ich ja alles und ich bin ja gewillt, das zu tun. Aber die anderen, die hindern mich da dran. Die anderen sind das Problem. Paulus hat es gewusst, was der Mensch für ein Trickser ist. Und er sagt jetzt was ganz Einfaches. Lasst uns alle, die wir gereift sind, da steht im Griechischen das Wort für erwachsen, oder ausgereift, einfach die ernst zu nehmen, erwachsen sind, geistlich, die sollen so gesinnt sein. Was heißt das? Die sollen alles, was der Herr Jesus beeinträchtigt, für Dreck halten. Die sollen sagen, selbst wenn ich sterben muss, ist das ein Gewinn. Die sollen so vorgehen, wie unser Text uns das dann sagt, dass letztendlich der Jesus mein Ein und Alles ist, um den ich mich drehe, dass das vollkommene Opfer im Glauben angenommen wird, dass diese Kraftwirkungen da sind und dass ich sie will, dass sie bewirken sollen, dass ich kontrolliert bin, dass ich völlig in Ordnung bin mit Gott und Menschen in ihm bleibe. Und das soll bewirken, dass ich letztendlich auch meine Vergangenheit hinter mich werfe und sage, aus, vorbei, dass ich vorwärts gehe und dieser himmlischen Berufung nachjage. Und jetzt sagt er nur was Schönes wegen Preisgericht und du kriegst irgendwann einen Kampfpreis dafür. Aber das ist zweitrangig. Aber er sagt, ich jage jetzt auf das Ziel zu, ich gehe jetzt vorwärts. Und die so gereift sind, jetzt erklärt er, was die tun sollen. Die müssen zuerst einmal ihre Gesinnung auf das zurückdrehen, was wir jetzt gehört haben. Und jetzt sagt er was ganz Interessantes. Wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Das heißt, er sagt nicht, wir müssen erkenntnismäßige Gleichschaltung haben. Er sagt nur, wir müssen dieselbe Einstellung haben. Und 16 heißt es, doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Da steht im griechischen Wort, da kann ich sagen, nehmt den Meterstab und sagt, ein Zentimeter ist ein Zentimeter. Das heißt, wir sagen dasselbe. Und jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Wenn die Gläubige hingeht, und ich habe das einmal probiert, ohne es zu wissen. Also der Versuch war so weit, ein Bruder hat das Gleiche gemacht wie ich. Der ging ganz genau gleich vor, wie ich auch vorgegangen bin. Da haben wir uns getroffen. Berühmter Mann, ich könnte euch den Namen sagen, ist schon in der Ewigkeit. Und dann haben wir verglichen, dann haben wir festgestellt, wir sind einig an jedem Punkt, bis auf einen. Und das war genau der Punkt, wo er von seiner Bewegung abhängig war. Da konnte er nicht raus. Aber wenn wir dasselbe erstreben und nach derselben Richtschnur vorgehen, das bedeutet, wenn in der Bibel Israel steht, dann ist es Israel. Wenn in der Bibel Gemeinde steht, dann ist es Gemeinde. Wenn in der Bibel Mann steht, dann ist es Mann. Wenn in der Bibel Frau steht, dann ist es Frau. Wenn die Bibel sagt, aktiv, tu etwas, dann muss ich etwas tun. Wenn die Bibel sagt, ich soll nichts tun, dann muss ich nichts tun. Wenn die Bibel sagt, dass ich von mir aus etwas erleben soll, dann ist es auch richtig. Aber wenn die Bibel sagt, das ist alles in Christus, dann muss ich nur in die Stellung in Christus rein, dann wird es in Christus geschehen. Das heißt zu Deutsch, ich nehme einfach das, was geschrieben ist, ernst als Maßstab und gehe so vor. Da brauche ich noch lange nicht gleiche Erkenntnis bei allen haben. Alle, die diese Richtschnur akzeptieren, alle, die so vorwärts gehen, zum Beispiel ein ganz für mich ganz zentraler Punkt, da habe ich mit meinem Brüder, wo es um den Schlachter ging, habe ich rumgekämpft. Ich habe ja gewusst, da sind Leute da, die schon einen Einschlag von Darby und so hatten. Da ging es darum, Soter ist in der Bibel eigentlich der Retter. Das ist das Wort, wo man im Deutschen durch Luther mit Heiland übersetzt hat. Da sind sie gekommen und haben gesagt, wir übersetzen 1. Timotheus 4, was gegen Schlachter, gegen alle Bibeltreue, Normalübersetzung ist, die einzige, die das teilweise gebrochen hat, ist der Elberfelder. Und sagen, wir übersetzen statt Erretter, Erhalter. Damit wollen sie einfach sagen, Jesus ist nicht für alle gestorben. Gibt es gute Gründe? Ja, wir wollen die Versöhnung ablehnen und solche Dinge. Da muss ich sagen, als Geschwätz, da steht so der, und dann kommt Retter rein, fertig. Dass Jesus der Retter aller Menschen ist. Und das ist nämlich das, was die Bibel sagt. Wisst ihr, wenn man diese Kriterien akzeptiert, da steht was glasklar, dann lasse ich meine Finger weg davon. Dann spielt es auch keine Rolle, wenn zum Beispiel der eine glaubt, die Entrückung ist vorne, der andere glaubt, sie ist in der Mitte und der dritte glaubt, sie ist hinten. Ich kann euch nämlich etwas verraten. Wir werden es sehen. Und was ist, wenn sie nochmal anders geschieht, wenn die drei gar nicht passieren, wenn es völlig anders geschieht? Wenn die ganze Endzeitlehre gar nicht stimmt? Wenn zum Beispiel die Lehre über den Gräuel der Verwüstung, das hat mich tief erschüttert, der Gräuel der Verwüstung, dort steht nämlich, wenn du den Gräuel der Verwüstung, und jeder sagt dir, wie der Gräuel der Verwüstung aussieht, was das sein wird, wenn du den Gräuel der Verwüstung dort stehen siehst, Komma, wo er nicht stehen soll. Jetzt, wenn das tatsächlich so gemeint ist, dass der, da wo wir alle erwarten, dass der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, dass er da gar nicht steht, sondern an anderer Stelle, dann wird unser Bild umgeworfen. Wisst ihr, und das ist so einfach. Die Bibel sagt hier, du musst nur die Grundsätze einhalten und die gleiche Richtlinie und akzeptieren, dass Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint, dann passiert nichts. Dann sagt er, dann kannst du jagen, dann kannst du vergessen, dann kannst du das Wesentliche tun. Und jetzt kommt Vers 17 und da ist der Paulus wie in 1. Korinther 11, 1 einmalig. Er sagt, werdet meine Nachahmer. Und dort sagt er ja, werdet meine Nachahmer, Komma, wie ich der Nachahmer Jesu Christi bin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, jetzt, ich bin euer Vorbild. Also ich kann jetzt beim Paulus in der Bibel nachgucken, wie er das gemacht hat. Wo zieht er zum Beispiel lehrmäßig das Messer und wo nicht? Wo gibt er nach und wo nicht? Das ist interessant. Und dann erklärt er, es gibt eben Leute, die sind Feinde des Kreuzes. Wisst ihr, was Kreuz heißt? Das Kreuz ist ein Hinrichtungsgerät. Das Kreuz sagt, du nicht. Das Kreuz sagt, was du dir einbildest auf deine Schönheit, auf deine Intelligenz, auf deine Jugend, auf dein Wirken, ist biblisch gesehen tot. Du bist tot. Und wenn du das nicht akzeptierst, dass das alles gar keine Rolle spielt, sondern dass nur der Herr Jesus entscheidend ist, dann sagt er, dann kommst du unter Umständen, muss nicht immer sein, aber dann kommst du so weit, dass du letztendlich ein Feind des Kreuzes Christi wirst. Und das wird sich auf vieler Ebene äußern, wo man dann andere Dinge zum Zentrum macht. Und er sagt dann, ihr müsst immer bedenken, unsere bürgerrechtliche Wirklichkeit im Himmel. In Wirklichkeit gehört zu dieser Einstellung, das Wesentliche zu suchen, dass der Jesus irgendwann wiederkommt und das, was auf dieser Erde passiert, vorbei ist. Er will, dass wir dann gleichförmig sind mit ihm und dann haben wir alle diese Sorge nicht mehr. Praxis. Was ist jetzt ganz praktisch, wenn ein wahrer Gläubiger, ein Wiedergeborener, auf Dinge trifft in seinem eigenen Leben, in seiner Familie, in seinem Beruf, in seiner Gemeinde, in seiner größeren Bekanntschaft, wenn er auf Dinge trifft, über die er fast nicht wegkommt, dass wie ein Berg vor ihm steht und er es nicht mehr bewältigen können. Wenn ich das, was der Paulus jetzt sagt, ernst nehme, oder das, was Hesekiel sagt, vorwärts, wo das Haupt, vorwärts, wo der Geist hintreibt, dann muss ich hingehen und sagen, du Problem, ich hatte es einmal, ich hatte das Problem, dass ich mich menschlich so blamiert hätte, wegen etwas, dass ich geistlich keine Dienste mehr hätte machen können. Ich wäre blamiert gewesen bis auf die Knochen. Wenn dir bestimmte Dinge passieren, dann bist du blamiert. Mir ist mal passiert, dass ich so schnell gefahren bin, dass mir einen Monat der Führerschein genommen hat. Aber das habe ich dann öffentlich gesagt, das war jetzt nicht das Problem. Aber es kann ja mal sein, dass etwas passiert, das so schlimm ist, dass du sagst, das wird jetzt mich in den Augen der Menschen völlig diskreditieren, jetzt bin ich erledigt. Egal, ob du schuld bist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Dann habe ich etwas gelernt. Wenn ich die Haltung von Paulus einnehme, dann muss ich hingehen und sagen, Herr, wenn es geschehen soll, in deinem Willen, dann möge es geschehen. Auch eine Katastrophe kann nicht bewirken, dass du nicht mehr die Nummer eins bist in meinem Leben. Ich hatte einen Mann, Unternehmer, Reutlinger Raum, ich glaube, er war von Pfullingen, weiß nicht mehr genau. Hingegebener Gläubiger, hat er Firma, die hat aufgeblüht. Vielleicht war er kein so guter Kaufmann, aber war ein guter Gläubiger. Der hat uns einmal auf einer Freizeit gesagt, wisst ihr Leute, im Prinzip merke ich, wie mich dieser Beruf und meine Firma auffrisst. Und ich muss einmal im Jahr, muss ich mich von meiner Familie, von meiner Frau, von meiner Firma absondern. Er hat gesagt, dann gehe ich zum Beispiel in ein Hotel, miete ein Zimmer für mich allein und nimm die Bibel mit. Und hat er gesagt, damals hat er das Buch mitgenommen, der geistliche Christ von Watchmeni oder Sitzewandle steh, irgend sowas. Das Buch weiß ich nicht mehr genau. Er hat gesagt, und dann lege ich mich vor Gott in dieser Woche und sage, Herr, wer bin ich? Bis mein Verhältnis vor Gott wieder völlig sauber und klar ist. Das ist halt doch passiert. Er ist pleite gegangen. Ich habe Brüder gesehen, die nicht ertragen konnten, dass sie, wisst ihr, das wäre jetzt ein Punkt. Du hast eine Firma, du lässt sie pleite gehen, weil du unfähig bist. Das ist sowas, wo du diskreditiert werden kannst. Ich habe dann den anderen Bruder gesehen, der dann auf Konfrontation zu seiner Angestellten gegangen ist und einfach weitergegangen ist. War alles falsch. Du musst hingehen und musst sagen, ich akzeptiere es. Ich muss notfalls hinstehen und sagen, Leute, ich war unfähig. Aber alles, was passiert, eine Katastrophe, ihr versteht, auch Krankheit. Bis hin zu der Katastrophe, es läuft dir der Mann oder die Frau davon. Wisst ihr, gibt's. Von namhaften Leuten im Reich Gottes. Du musst sagen, auch wenn so eine Katastrophe passiert, es darf trotzdem nicht mein Verhältnis, Jesus allein, alles andere gegenüber ihm ist Dreck, behindern. Die Kraft Gottes muss ausreichen, das zu kontrollieren. Die Kraft Gottes muss ausreichen, das letztendlich zu verarbeiten. Ich habe einen Mann kennengelernt, dem ist die Frau davongelaufen. Der hat eine öffentliche Position gehabt, da ist alles kaputt gewesen. Dann hat er uns beschrieben, wie Gott ihn bearbeitet hat, wie Gott ihn so weit gebracht hat, diese Haltung einzunehmen. Wenn du den Mann siehst, du glaubst es nicht. Dieser Mann ist die Ruhe in Person, die Gelassenheit in Person, ist völlig überzeugt, meine Frau wird zurückkommen. Also ich habe so einen beeindruckenden Mann nicht oft gesehen. Das war lustig, wir sind da zusammengekommen, das ist interessant, er hat ähnliche Einstellung. Dann hat er immer wieder zum Spaß gesagt, 357. Punkt, einig, zack, 358. Punkt, einig. Das ist ein Mann, hat mich tief beeindruckt. Ich habe mir überlegt, wenn bei mir solche Katastrophen passiert wären, könnte ich so sein wie er? Ja, es geht durch das vollkommene Opfer, es geht durch den hohen Priester, der Herr Jesus, es geht, wenn wir diese Haltung einnehmen. Dort, wo der Geist hintreibt, dort, wo das Haupt hintreibt, in dieses Wesentliche, was der Paulus hier beschreibt. Wenn wir die Haltung anstreben, im Sinne von nachjagen, Energie aufwenden, dann kommt unser Herz zur Ruhe. Und dann behaupte ich jetzt immer ganz einfach, dann sind wir nicht erschütterbar geistlich. Dann brauchen wir auch keine Angst vor der Zukunft haben, egal was kommt, völlig egal. Meine Frau sagt zum Beispiel zu mir immer, du bist so drauf aus, dass ja, dein Ruf stimmt. Sie ist schon recht. Aber wenn jetzt mein Ruf einmal leidet, ich musste vor einer Zeit gegenüber einem namhaften Mann bekennen, dass wo er glaubt, dass ich ganz hoch gezüchtet sei, wissensmäßig, dass ich ein absoluter kleiner, griechisch heißt Idiotis, ein Laie bin. Und ihm nicht einmal das Wasser reicht um Kilometer. Wisst ihr, das war interessant. Ich hatte Frieden mit Gott, dass ich das ihm bekannt habe. Aber seitdem hat er mit mir nicht mehr geschwätzt. Soll ich das vorstellen?
Jetzt bin ich halt der kleine Dummi. Entschuldigung.
Aber ihr versteht, ist das jetzt schlimm?
Nö.
Solange der Jesus mein Ein und Alles ist, ist das Dreck für mich. Nicht der Mann, aber die Situation ist für mich unbedeutend. Weg mit. Wisst ihr, und das ist das Tolle. Mit ihm kann ich alles bewältigen und kann vorwärts gehen. Das ist das, was der Paulus meint. Da bin ich tief überzeugt. Schau, das, was Hesekiel meint, vorwärts zu gehen nach dem Haupt, vorwärts zu gehen nach dem Geist. Ich möchte beten.
Herr Jesus, wir sind fasziniert, wenn wir sehen, was es bedeutet, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Dann kann nichts kommen, was uns erschüttert, nichts kommen, was uns letztendlich aus der Bahn wirft. Und lass uns so eifältige Gläubige sein, dass wir wirklich am Saum deines Kleides uns festklammern und nur von dir die Hilfe erwartet und letztendlich wissen, wenn wir in Ordnung sind mit dir, dann ist der Rest egal. Dafür danke ich dir. Amen.